Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Mittwoch, den 3. Juni. Wir nehmen gerade am Dienstagnachmittag auf. Das heißt, wir haben auch schon da einiges mitbekommen. Aber ihr wisst natürlich, in der heutigen Zeit müssen wir eigentlich immer einen Livestream machen, damit es so zumindest einigermaßen aktuell ist. Aber ich glaube, in den letzten Wochen hat es immer ganz gut funktioniert. Es gab einige wirklich, also heute wusste man gar nicht, was man alles so behandeln soll. Es wird wieder sehr Tech- und AI-lastig, aber es gab halt wieder wirklich viele spektakuläre Meldungen, über die man sprechen muss. Unter anderem hat Anthropic seinen IPO angekündigt. Warum Jensen Huang für ein Kursfeuerwerk bei Marvell gesorgt hat, haben wir unter anderem mit dabei. Warum MicroStrategy Bitcoin verkauft hat. Wir haben die Hewlett-Packard-Zahlen mit dabei, die ja einen ähnlichen Kursexplosion wie Dell hingelegt hat. Und vieles mehr. Ihr merkt also, es lohnt sich auch heute wieder mit dabei zu sein. Deswegen lasst schon mal jetzt auf jeden Fall einen Daumen nach oben dafür da, denn es wird so aufregend in der Folge, da habt ihr später keine Zeit mehr, dann irgendwelche Daumen zu drücken oder sonst irgendwas zu machen. Und ja, der Softwaresektor hat am Montag mal so richtig Gas gegeben. Ja, erzähl mal, du bist ja, wir wissen ja, du warst ja oft auch bei den Leidtragenden mit dabei mit einigen Software-Titeln die letzten Monate. Oh. Ja, die letzten paar Handelstage. Gut, Dienstag hab's jetzt mal wieder so ein paar, ich meine, Glas kann ich auch jeden Tag 10% nach oben gehen, aber hat der jetzt eigentlich mal ganz gut angefangen, zumindest mal in der Woche. Erzähl mal, was ist so los aktuell? Was soll man sonst wissen? Und wie fühlt sich's aktuell an, mal so mit den Software-Titeln mal auf der Gewinnerseite zu sein? Dann,
ja, genau, war auf jeden Fall Balsam auf die Seele. Wir haben es ja so oft gesagt, boah, könnte übertrieben sein und so, ne? Aber wenn der Markt das anders sieht, kann man so viel erzählen, wie man möchte. Dann, ja, die Börse hat immer recht, aber das hatten wir dann auch oft gesagt. Also ich habe es oft betont. Eigentlich operativ lief's querbeet gut. Fast alle Unternehmen haben sich gar nichts zu Schulden kommen lassen. Der Markt hat einfach die Zukunftserwartungen sowas von zusammengestutzt, bis hin zu existieren in wenigen Jahren nicht mehr, teilweise von den Bewertungen her oder von den Kursverlusten her. Und dass das eigentlich übertrieben ist, hatten wir mehrfach gesagt. Und jetzt haben wir ja dann endlich doch diese massive Gegenbewegung gesehen. Wir hatten nochmal am Montag bei diesem recht bekannten ETF, ist ja dieses Dollar IGV heißt, der ist so ein iShares, schieß mich tot, ETF, Software-ETF, der war allein gestern nochmal knapp 6% im Plus, davor den Tag 5%, also 11% in zwei Tagen, gab es auch, ich glaube, seit 20 Jahren nicht mehr oder so, und auch vor den Tiefs viele Aktien, 20, 30, 40, 50%, teilweise auch Verdoppler, ne, so im Bereich Cybersecurity, wenn man sich da mal CrowdStrike und sowas anschaut, auch Cloudflare und so. Das ist schon krass. Und wer da jetzt dann durchgehalten hat, der wurde belohnt. Ich glaube, jetzt ist es aber schon so, dass diese erste starke Gegenbewegung durch ist. Geld ist reingeflossen. Vielleicht sind auch Shortseller rausgegangen. Da haben ja auch viele Hedgefonds dagegen gewettet. Und jetzt muss sich vielleicht so ein neues Gleichgewicht bilden. Und dass da jetzt immer mal auch scharfe Rücksetzer zwischendurch kommen, das sollte auch klar sein. Wir nehmen jetzt hier Dienstagmittag, wie gesagt, aus. Eine halbe Stunde bis Börsenbeginn. Und da sieht's jetzt vorbörslich bei einigen Aktien doch blutiger aus. Ja, ServiceNow wird, glaube ich, eben 5-6% im Minus. Ich habe jetzt auch mal querbeet, hatte ich mal Gewinne mitgenommen. Ja, ich habe immer noch ein paar Werte, die im Minus sind. Einiges ist aber auch jetzt deutlich im Plus gewesen. Meine Depots sind auf neue Allzeithochs geschossen. Deswegen bin ich da jetzt grundsätzlich zufrieden, auch wenn man natürlich trotzdem ja vieles falsch gemacht hat. Aber so ist es halt immer, ne? Viele Sachen nicht gehabt, aber zumindest nicht in der Panik, selbst die Panik bekommen und alles verkauft. Ja, das ist deswegen. Ist es in Ordnung, aber jetzt, ja, jetzt mal schauen, wo sich's einbettelt. Wir hatten auch so die letzten Tage ein bisschen eher den Trend, dass nicht mehr komplett nur Software stark und Chip schwach war. Da waren auch immer noch viele Chip-Werte ja stark. Ja. Nvidia konnte teilweise ja gar nicht so den ganzen Trends folgen. Wir besprechen die ja gleich nochmal. Andere Aktien sind danach deutlicher nach oben gezogen. Ich glaube, der Markt wird jetzt bald dann eher in die Richtung tendieren, dass einzelne Aktien doch wieder besser laufen als andere, dass sich einige abkoppeln können und dass dann nicht mehr alles über einen Kamm geschert wird. Na, deswegen, also sehr, sehr spannend, was da auf jeden Fall jetzt abgeht. Auch Jensen Huang, der hat das ja auch nochmal ein bisschen unterstützt. Der hatte ja auch nochmal, glaube ich, gesagt, dass du immer diesen Software-Layer brauchst, der die Agenten orchestriert. Ne? Und deswegen war ja, glaube ich, ServiceNow dann besonders gut gelaufen, weil die ja, hat der Bill McDermott ganz oft gesagt, wir orchestrieren die Agenten und so weiter. Wir haben auch SAP einen deutlichen Bounce gesehen. Und ja, jetzt sind wir in der neuen Phase, glaube ich, angelangt, wo dann diese massive Übertreibung abgebaut wurde. Und jetzt müssen wir mal schauen. Ne? Also es ist halt insgesamt trotzdem so, dass der Markt brutal heiß gelaufen ist einfach. Es war jetzt, glaube ich, die 11. Gewinnwoche in den USA im S&P 500. Das ist auch rekordverdächtig. Aber ich habe eine ganz lustige Statistik hier jetzt nochmal gefunden, ganz kurz. Denn ja, vom Gefühl her ist es ja auch so. Also meine US-Dividendenwerte, da ist gar keine Partystimmung. Ja, da läuft vieles nicht so gut. Von den S&P 500-Aktien vom letzten Freitag sind nur 20 Stück an ihren Allzeithochs. Das heißt, 480 sind gar nicht an den Allzeithochs. Und von diesen 20 haben nur 7 Stück nichts mit KI zu tun. Also da sieht man, dass halt die Party nur im KI-Sektor läuft und alles andere wird links liegen gelassen. Also das Einzige, was noch ganz gut läuft, sind teilweise Banken, also Morgan Stanley und Goldman Sachs. Die sind ganz gut unterwegs gewesen. Delta Airlines lief noch ganz gut und Steel Dynamics und FedEx und JB Hunt. Ja, alles andere auf Allzeithoch, also Qualcomm war das hier, Micron, Apple, Cisco, Palo Alto Networks, die melden ja Zahlen. Broadcom meldet ja auch am Mittwoch dann Zahlen, also wenn ihr hört, heute. Hewlett Packard Enterprise, also Dell, ne, CrowdStrike, Datadog, SanDisk, alles in irgendeiner Art und Weise von KI befeuert. Und da sieht man halt auch wieder, wie ja, konzentriert das Ganze jetzt ist aktuell. Ne. Muss man sich auch fast wieder die Frage stellen, macht es Sinn, in Einzelaktien zu investieren oder nimmt man doch lieber einfach den ETF? Wenn man natürlich diese Einzelaktien trifft, dann ist man der Superheld, aber wenn man jetzt nur die anderen Aktien im Depot hat, dann ja, läuft eine Party am Markt und man ist irgendwie ausgeladen, was dann auch keinen Spaß macht. Aber vielleicht als Basis immer einfach ein ETF, so werde ich es, glaube ich, auch in Zukunft machen und dann Aktien als Beimischung im Langfristdepot. Also ich baue mir jetzt zumindest nebenher ETFs auf, damit ich da nicht Gefahr laufe, die Party bei einzelnen Aktien zu verpassen. Genau. Ansonsten ja, dieses ganze Thema mit dem Iran will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ja. Also ich weiß gar nicht, zum wievielten Mal jetzt hier irgendwas verschoben wurde. Es wird langsam so lächerlich und absurd, ne, mit jetzt hat er, glaube ich, am Dienstagmorgen gesagt, nächste Woche Abkommen. Ja. Also von in wenigen Stunden, in wenigen Tagen, jetzt wieder nächste Woche. Aber das Krasse ist ja trotzdem, der Markt, der ist da entspannt. Heute Morgen ist sogar Rohöl wieder im Minus. Ja. Der DAX am Dienstag ganz gut unterwegs. Aber ja, wenn ihr das hört, der Markt ist schnelllebiger denn je. Da kann sich wieder einiges geändert haben. Auch was den Chipsektor und was Software angeht. Ja, also Stand jetzt ist Software korrigieren und der ganze Chipsektor ist ja wieder so ein bisschen am Hypen.
Ja, weil man kann natürlich drüber streiten, ob es ein Hype ist, eine Blase, ob es gerechtfertigt ist, worüber aber man wirklich nicht streiten kann. Das sind so die guten Nachrichten, die so eben auch aus dem Sektor dann eben kommen. Also wir hatten ja hier jetzt schon eine Entwicklung, nämlich Nvidia hat eine große Ankündigung gemacht. Also es hieß ja schon sehr lange, ja, man hat da so ein bisschen was oder man ist da so ein bisschen am Plan dann sozusagen, dass man also, ja, unter anderem Intel und AMD angreifen möchte. Und ja, nun hat man dem Ganzen auch mal so richtig Taten folgen lassen, denn man möchte zusammen mit ARM ja sozusagen hier den PC-Markt angreifen. Also war eine wirklich interessante Meldung. Auch Nvidia hat darauf recht positiv reagiert, nachdem das Ganze dann veröffentlicht worden ist. Und es hat sich alles eigentlich wirklich sehr gut angehört. In dem Zuge auch hat man dann eben auch festgestellt, also es gab mehrere News zu Nvidia. Also zum einen, dass man eben hier in Zusammenarbeit hier sein eigenes Produkt sozusagen rausbringen möchte. RTX Sparks nennt sich das Ganze. Mhm. Also es sind eigene ARM-Prozessoren dann, also speziell für Windows-Notebooks dann. Und damit greift man dann wirklich die Konkurrenz an. Und was viele jetzt auch gesagt haben, dass das eben auch für Microsoft recht gute Nachrichten sind, wenn man jetzt darauf auch einen Angriff auf die Apple-Chips dann eben sieht, also auf ihre M-Chips dann sozusagen, dass man damit dann also auf ein Niveau dann sozusagen kommen könnte in der Zusammenarbeit. Und ja, sind natürlich auf der anderen Seite jetzt erstmal nicht so positive Nachrichten, vor allem für Intel, weil man natürlich auch sagen muss, auch Intel ist zuletzt wirklich nicht ganz gut gelaufen, ja. Aber auf jeden Fall interessante Nachrichten hier. Dann gab es noch ein Interview, wo Jensen Huang mit dabei war. Das hat dann dafür gesorgt, dass Marvell Technologies jetzt mal am Dienstag mal zeitweise fast 30% im Plus war, denn er hat ausgerufen, Marvell wird für ihn, ist für ihn ein kommendes Billionenunternehmen. Also die sind so aktuell, je nachdem, wo der Kurs gerade aktuell ist, so zwischen 120 und 200 Milliarden Market Cap, weil natürlich bei den großen Bewegungen herrscht auch da ein großes Gap. Also da reden wir mal noch auch aktuell von einem knackigen Vervielfacher auf jeden Fall.
Lass reingehen, komm, wenn Jensen das sagt, go for it.
Ja,
es reicht ja gar nicht mehr für unsere 10x-Challenge, es ist ja nur ein Vervielfacher.
Mist, genau, wir müssen jetzt warten, wenn nochmal der Drawdown auf 100 Milliarden kommt. Ja, dann müssen wir gucken, wer von uns schneller seine Order austüren kann. Und dann haben wir die Challenge dann eigentlich schon gewonnen. Ja, nee, so ist es natürlich nicht. Aber was natürlich dann aktuell so in dem Zusammenhang die Runde macht, warum Marvell dann darauf auch so positiv reagiert hat, ist so vor ein, zwei Jahren hat Jensen Huang auch schon mal gesagt, was er so aktuell kaufen würde. Und da sind viele so dieser aktuell gehypten Werte mit dabei. Da war, glaube ich, eine Nebius mit dabei, da war eine Micron mit dabei. Also er hat eben gesagt, so was da hier so für die Infrastruktur dann halt so unumgänglich ist und welche Firmen er da ganz vorne sieht. Und jetzt bei Marvell hat er eben dann auch gesagt, dass also ihre Netzwerk- und Konnektivitätschips also wirklich essentiell sind und die helfen dann damit sozusagen mehrere tausend Chips dann sozusagen in den Datenzentren miteinander zu vernetzen.
Ich glaube, er hat das sogar jetzt nochmal auf der Computex nochmal gesagt, Nebius is taking care of you, ne? Also das Nebius, ja, also er ist genau. Sehr positiv auch für Nebius, wo man immer noch nicht vergessen darf, er hat auch ein sehr großes Interesse, dass es den Unternehmen natürlich gut geht, denn sie kaufen die ganzen Nvidia-Chips, deswegen würde er sie niemals schlecht reden, sondern immer nur positiv sprechen, ne? Aber es ist schon.
Und in dem Zusammenhang auch, was die Rechenleistung angeht und viele Unternehmen, die da gerade vorne sind, also auch in dem Zusammenhang zu den Aussagen von Marvell, da würden eben auch noch neben Nebius Unternehmen wie Oracle und CoreWeave dann natürlich zu den großen Gewinnern mit dazu zählen, da man auch hier, also auch die haben teilweise sehr stark auf diese Aussagen dann reagiert, neben natürlich eben auch der Nvidia-Aktie, weil die natürlich dann eben davon partizipieren, also von diesen Ausgaben. Das ist also sozusagen wie so ein komplettes Gespann, was dann also sozusagen auch zusammen dann gehört. Aber haben wir ja die letzten Wochen und Monate eben oft dann auch mal so miterlebt in dem Zusammenhang dann. Genau.
Ich würde mal eine Sache sagen, also zu diesen Kursreaktionen, wenn ein anderer CEO was sagt, also es ist für mich auch schon ein ziemliches Warnzeichen, von FOMO, Bubble, wie man es auch immer nennen kann. Haben auch jetzt viele so geschrieben, dass ich gelesen habe, dass sich das an die an die Dotcom-Bubble in den 2000er Jahren erinnert, als da dann die Marktschreier irgendwas aufgerufen haben und dann sind die Aktien so brutal nach oben gelaufen. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, dass so ein Unternehmen, was hunderte Milliarden schwer ist, nur weil ein CEO sagt, dass die irgendwas erreichen, dass das dann so nach oben ballert. Also, wie gesagt, gesund ist das alles nicht. Ich wette jetzt zwar nicht dagegen, aber ich weiß nicht, ob das alles noch so schlau ist. Dieses Rad, was gedreht wird, wird gefühlt immer größer. Man muss immer neue Superlative auffahren, um da die Investoren bei Laune zu halten. Ja, wir haben ja schon ganz oft über diese Kreislaufwirtschaft gesprochen und jetzt muss man noch die anderen Aktienkurse hochreden und so weiter. Also ich weiß nicht, aber ja, Glückwunsch wäre auf jeden Fall Marvell hat. Ich hatte sie ja mal. Bin zu blöd, sowas dann einfach lange durchzuhalten. Ja, also wie gesagt, sie war vorhin 25% im Plus, jetzt sind es noch 16%. Und man darf nicht vergessen, ich guck mal gerade, die stand noch im März bei 80 bis 90 Dollar, jetzt bei 257 Dollar. Ja, auch ganz schön, ne?
Ja, es gibt aber noch Anzeichen dafür, die eigentlich noch ein bisschen mehr eben auch so Richtung das Thema sprechen, dass wir aktuell in einem absoluten Hype sind. Bevor wir zu diesem Punkt kommen, noch eine ganz kurze Werbeunterbrechung und Dankeschön an Parkett für das Sponsoring dieses Videos. Denn gerade in diesen volatilen Zeiten ist es natürlich auch mal wichtig, dass man so sein eigenes Depot dann im Auge behält. Also so schnell wie aktuell die Aktien nach oben knallen, da braucht man natürlich dann auch einen Tracker, der da immer mit hinterherkommt. Und genau da kommt Parkett dann eben ins Spiel. Spiel. Da könnt ihr dann eure saftigen Gewinne, die ihr mit Marvel, mit Nebius oder mit Broadcom dann gemacht habt, auch immer schön schwarz auf weiß dann sehen und habt dazu noch viele weitere Informationen mit dazu. Auch für Dividendenanlegern wirklich sehr spannendes Tool. Da habt ihr viele Möglichkeiten, eure Yield und Kosten anzuschauen. Ihr könnt euch potenzielle Dividendenausschüttungen für die nächsten Zeiten berechnen lassen und vieles mehr. Und der Clou dabei ist, viele der Sachen von Parkett könnt ihr komplett kostenlos verwenden. Und aktuell überschlagen sich auch hier die Nachrichten, dass also immer wieder neue Tools, Features veröffentlicht werden. Also schaut euch das Ganze gerne mal an. Wie gesagt, ihr könnt das völlig unverbindlich machen, denn viele Sachen könnt ihr komplett kostenlos verwenden. Es gibt dann auch noch kostenpflichtige Tools. Ihr habt dann auch beispielsweise Möglichkeiten, euch Benchmarks zu setzen, also dass ihr euch mit anderen Sachen vergleichen könnt. Guckt es euch gerne mal an. Ihr findet unseren Link unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes, je nachdem, auf welcher Plattform ihr hier mit am Start seid. Und damit dann auch wieder Werbung Ende. Man hat ja auch in der Dotcom-Bubble gab es ja auch ein großes Anzeichen dafür, dass man hier eben sozusagen ein bisschen in einer Bubble ist. Und ich muss auch sagen, wir hatten das auch so, also gab auch Zusammenhänge in der Corona-Hype-Phase. Und das ist natürlich das Thema mit IPOs, dass wir da dann nochmal sprechen müssen. Wir wissen, in wenigen Tagen kommt SpaceX an die Börse, ist jetzt aber weniger so dieser klassische AI-Player. Aber Anthropic hat nun seine Unterlagen bei der SEC eingereicht. Und auch zuletzt haben sich jetzt da die Nachrichten ja nochmal so wirklich überschlagen, denn es gab jetzt erst wieder jüngst eine Finanzierungsrunde, die Anthropic dann zu insgesamt 965 Milliarden Dollar bewertet hat. Und da kann man sagen, da ist so das Who is Who der Big Techs mit dabei gewesen, wo wir auch wieder beim Thema eben sind, dass man die anderen dann auch schön stark redet, denn die haben da ein berechtigtes Interesse dran. Amazon hat 25 Milliarden Dollar investiert, Google weitere 40 Milliarden. Zusätzlich wollen auch Microsoft und Nvidia bis zu 15 Milliarden investieren. Und was halt eben so das Absurde dabei ist, noch im Februar lag die Bewertung von Anthropic bei 380 Milliarden. Ja, und jetzt reden wir halt von 965 Milliarden. Und man kann natürlich davon ausgehen, also es ist aktuell noch nichts dazu bekannt, zu welcher Bewertung sie an die Börse gehen wollen. Aber wenn sie jetzt schon mit 965 Milliarden bewertet sind, also ich wage jetzt da mal so einen Schuss ins Blaue und sage, es wird nicht unter einer Billion sein. Also ich würde auch tatsächlich damit eher rechnen, dass sie so in die Richtung von SpaceX dann gehen werden. Alles andere wäre für mich eine faustdicke Überraschung, weil sonst
über 1,5 würde ich sagen. Also über
1,5. Sonst würden diese Großen jetzt nicht zu 965 Milliarden da nochmal investieren. Also die wissen mit Sicherheit da auch schon mehr. Ich würde auch schätzen, dass Anthropic zwischen 1,5 und 2 Billionen anpeilt. Und das ist für mich sogar eher so aktuelles Thema, dass ich sage, ja, da ist schon aktuell wirklich viel Positives auch einfach eben in den Kursen mit eingepreist. Aber wie gesagt, es ist für mich trotzdem eine komplett andere Situation wie damals in der Dotcom-Bubble. Also ich werde auch nicht müde, das dann einfach nochmal zu sagen in dem Zusammenhang. Ja, einige Preise finde ich aktuell übertrieben, aber es stecken halt auch wirklich brutale Gewinne und vor allem auch viele wiederkehrende Erträge dann drin. Deswegen, das darf man nicht so in einen Topf werfen, weil damals die, also es wissen natürlich nur diejenigen unter euch, die in der Dotcom-Bubble mit dabei waren, ja, da hieß es Umsatz ist der neue Gewinn und alles andere ist egal. Ja, also da wurden dann Scheinumsätze und dann wurden zu allen möglichen Mondpreisen andere Firmen aufgekauft. Hauptsache, du hast noch mehr Umsätze. Und das Thema mit AI ist ja jetzt auch schon da. Und dazu kommen wir eben gleich auch nochmal zu dem Comeback im Softwaresektor. Da gibt es nämlich auch noch so ein paar interessante Zusammenhänge. Und das ist eben was, wo ich jetzt auch sagen würde, ja, man sollte die Sache jetzt definitiv mal so ein bisschen beobachten und auf dem Schirm haben und eben auch damit rechnen, dass wir hier auch mal empfindliche Rücksetzer sehen werden, weil, ja, es ist schon jetzt auch, man merkt jetzt halt, jetzt wollen alle auf einmal wieder an die Börse. Das ist eben oft so, dass es dann so in einem oder zwei Jahren ganz viele IPOs gibt und das ist sehr oft einfach in der Vergangenheit ein Anzeichen dafür gewesen, dass der Markt vielleicht auch ein bisschen sehr optimistisch zum aktuellen Zeitpunkt ist. Drücken wir es mal so vorsichtig ein bisschen
aus. Ja, vor allen Dingen, weil diesmal ja auch brutal viel Kapital aufgesaugt wird von SpaceX und auch von Anthropic, je nachdem, zu welcher Bewertung sie kommen. Na, das kann natürlich dann auch, ich sag mal, Verwerfungen bei anderen Aktien auslösen. Ne? Also dieses S1-Filing wurde jetzt eingereicht und wenn die SEC das Go gibt, dann können sie an die Börse gehen, aber du hast gesagt, also Zeitpunkt und also Faktoren und wie viele Aktien und sowas, alles noch gar nicht bekannt. Ich will aber auch noch mal eine Sache hier dazu auch noch mal sagen, also wenn Anthropic, ne, also es gibt, glaube ich, kein Unternehmen, was operativ so stark ist wie Anthropic, dass die, also die wachsen ja so unfassbar krass, die Runrate, ne, die geht ja irgendwie jetzt auf Richtung 50 Milliarden. Und wenn die das jetzt doch vor OpenAI schaffen, dann hat, glaube ich, OpenAI sogar ein Problem oder vielleicht auch der Gesamtmarkt ein Problem. Denn dann stehen die, glaube ich, so mit heruntergelassener Hose da, weil die eben deutlich langsamer wachsen. Sind ja nicht so stark bei Business-to-Business-Kunden. Und ja, dann wird es schwer für die, glaube ich, diese Bewertung zu rechtfertigen. Ja, sie haben, sind ja auch da, ich weiß gar nicht, was die letzte Bewertung jetzt war, auch eine knappe Billion oder so. Aber
es war weniger auf jeden Fall.
Ja, ja, von der Wachstumsgeschwindigkeit ist Anthropic eben doch deutlich stärker. Und sie haben ja jetzt sogar, oder sie peilen da jetzt an, im Quartal sogar einen Gewinn zu machen, ja. Haben eher Probleme, dass sie nicht genügend Rechenkapazitäten haben. Haben ja auch von SpaceX da jetzt das Kolosseum da, Kolossus, so wie das heißt, angemietet. Also, ja, das sind auf jeden Fall sehr, sehr spannende Zeiten. Also ich sogar, wenn ich die Chance hätte, hätte ich ja bei Anthropic auch zu diesen 900 irgendwas Milliarden nochmal zugegriffen, weil ich glaube schon, dass es dann höher reinkommt, aber meistens hat man ja eine Lock-up-Period, ne, wie es dann ein Jahr nach Börsengang aussieht. Ich bin da auch sehr skeptisch. Ich glaube, die ganzen großen IPOs, also OpenAI und SpaceX, bei denen bin ich skeptisch, wie es nach einem Jahr dann aussieht, wenn sie jetzt wirklich zu diesen Mondbewertungen reinkommen. Also, boah.
Ja, bei den Amerikanern wird ja schon ausgerufen, ob SpaceX das erste 10 Billionen Unternehmen werden wird. Also, dass die, also, es wird sehr spannend. Wir werden auch in der nächsten Folge nochmal ausführlich. Es gibt nämlich jetzt auch erste Unterlagen, die veröffentlicht worden sind zu SpaceX. Da werden wir in der nächsten Folge mal ausführlicher noch drüber sprechen. Was man halt eben einfach dazu sagen muss, vielleicht auch so ein bisschen noch so die Neueren an der Börse oder so, die vielleicht dann auch nicht verstehen, warum das mit dem IPO-Hype auch oft so ein Warnsignal ist. Ihr müsst euch das natürlich vorstellen, also die Unternehmen, die haben jetzt alle jahrelang an ihrer Technologie gearbeitet. SpaceX gibt es ja auch schon sehr lange mittlerweile und auch die Large Language Modelle, die haben ja nicht erst an dem Tag angefangen, wo sie veröffentlicht worden sind. Also das ist ja schon alles sehr lange. Und die Unternehmen, die wollen natürlich durch die IPOs so viel Geld wie möglich einsammeln und das machst du dann halt in der Regel dann, wenn du das Gefühl hast, hey, jetzt ist der Markt gerade so richtig heiß gelaufen oder richtig heiß dann eben drauf und dann stürmen sie halt alle recht schnell dann an die Börse, ja, und wenn jetzt eben Anthropic, OpenAI und SpaceX der Meinung sind, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür an die Börse zu kommen, dann ist es halt oft so ein bisschen ein Warnsignal dann, wenn gerade so diese drei, also ich glaube, das dürften aktuell die drei größten privaten Unternehmen sein, oder? Oder fällt dir gerade eins ein, dass man noch so in einen Hut wäre? Ich glaube nicht,
Data
oder?
Bricks also, ist noch groß, aber nicht so groß wie die, ne?
Ja, also das dürften aktuell die drei mit Abstand größten privaten Unternehmen sein. Und wenn die jetzt alle aufs Mal innerhalb der nächsten Wochen an die Börse kommen wollen, ja, ich glaube, ihr wisst da, was ich meine und worauf ich hinaus möchte, aber dass man da auch nochmal so ein bisschen so den Zusammenhang dann eben versteht. Wie gesagt, es heißt nicht, dass es dann nach unten gehen muss. Also es kann gut, es würde mich nicht wundern, wenn SpaceX tatsächlich nach einem Tag oder so dann bei, sie wollen ja bei 1,8 Billionen, dass sie dann bei 3 Billionen rauskommen. Bei SpaceX würde mich gar nichts wundern, ja, auch wenn sie also sich mehr als verdoppeln würden. Das ist definitiv im Bereich des Möglichen, ja, aber ich bin halt auch jemand, wo dann sagt, ja, man muss dann auch mal öfter mal so die Kirche da einfach im Dorf lassen. Ja, da gibt es ja diesen schönen Vergleich mit dem Umsatz von SpaceX und von Amazon, ja, die ja teilweise mal nahe bewertungstechnisch waren. Mittlerweile ist jetzt Amazon ein bisschen höher, da sie jetzt auch gut gelaufen sind, aber ihr wisst da, worauf ich hinaus möchte, genau. Bevor wir dann jetzt nochmal eben zu den aktuellen Softwareereignissen kommen und zu den Hewlett-Packard-Zahlen, es gab noch eine Meldung, dass MicroStrategy Bitcoin verkauft hat und das hat natürlich erstmal schon ja hohe Wellen geschlagen, weil ja Michael Saylor auch immer gesagt hat, sie werden da nichts verkaufen. Für mich wird das Ganze ein bisschen zu hoch gekocht. Ich weiß nicht, hast du gelesen, wie viele Bitcoins auch verkauft worden sind von ihrem
Portfolio? Er hat welche verkauft. Ne, habe ich dir ja vorhin geschrieben. Oh, oh, die Bitcoin-Jünger verlieren die Geduld. Sie wollen jetzt alle beim Chip-Hype dabei sein.
Das wird ja aus. sehe ich da nicht so ganz, denn man muss sagen, sie haben 32 Bitcoins insgesamt verkauft. Sagt man jetzt erstmal, okay, wenn man so nicht in der Materie drin ist, also mit MicroStrategy, wie viel haben die denn insgesamt? Also die haben einen Bitcoin-Bestand von über 843.000 Bitcoins. Also da merkt man schon mal so ein bisschen so die Relation dann das Ganze. Aber da fragen sich natürlich viele, okay, wieso hat man das verkauft? Also da hat man jetzt auch so mehrere Gründe dann zumindest mal gemutmaßt dann, warum das Ganze ist. Denn MicroStrategy muss eine Dividende bezahlen. Also insgesamt hatte das jetzt einen Wert von 2,5 Millionen US-Dollar. Die haben sie also zu einem Durchschnittskurs von $77.135 verkauft. Und also ihr Bitcoin-Bestand ist immer noch bei über 843.000, ja. Also das ist jetzt auch das erste Mal seit August 2020, dass der Bestand von MicroStrategy geschrumpft ist. Man hat auch noch die Vermutung, dass man hier bewusst so ein paar Coins mit sehr hohen Anschaffungskosten verkauft hat, um auch so ein bisschen steuerlich relevante Verluste zu realisieren. Aber es kann einen ganz großen strategischen Grund noch haben, denn man vermutet ganz stark in der Bitcoin-Community, dass Michael Saylor damit jetzt auch so ein bisschen den Markt immunisieren möchte, weil es ja sehr oft heißt, auch von den Short-Sellern, dass MicroStrategy ja auch den Bitcoin so absolut manipulieren kann durch seinen großen Bestand und was denn passiert, wenn sie eben mal Bitcoins verkaufen sollten, ja, also dass man jetzt hiermit auch mal so mit einem kleinen Verkauf beweisen möchte, also Bitcoin ist immer noch da, ja, er hat negativ reagiert, brauchen wir nicht drüber sprechen, aber man sieht halt, er ist trotzdem noch da, ja, also es hat sich halt so grundlegend eigentlich wenig an Bitcoin geändert, aber es ist natürlich trotzdem eine Nachricht gewesen, die jetzt so ein bisschen auch den Kryptomarkt belastet hat und allen voran dann Bitcoin auch wieder, aber ich persönlich, ich bin ja eben auch schon seit 2020 in Bitcoin investiert, für mich persönlich hat das jetzt keinerlei Auswirkung oder so, weil ich ja sowieso sage, also für mich ist MicroStrategy ohnehin eigentlich egal, ich glaube, dass die auch in Zukunft weiter noch viele kaufen werden, aber das sind so ein paar Gründe, die man jetzt da einfach so in dem Zusammenhang genannt hat. Und da wir wissen, dass einige von euch eben auch so im Krypto-Space oder auch Bitcoin unterwegs sind. Wir haben ja auch schon mal einen Richie von der Börse Stuttgart hier gehabt, ein bisschen über Kryptowährungen gesprochen. Deswegen wollten wir euch da diese News nicht vorenthalten, weil da mit Sicherheit es auch eben einige interessiert. Genau, Michael, du hast noch die Hewlett-Packard-Zahlen. Die,
ja, vielleicht noch ganz kurz, was noch anderes spannend ist.
Ja.
Die Sache, dass Google jetzt auch wieder Kapital aufnehmen muss, ne? Das ist ja auch heute nochmal so eine große Story. Ich habe hier schöne Charts gesehen. Die großen Tech-Konzerne, die meisten haben ja eher Aktienrückkäufe die letzten Jahre getätigt. Auch Alphabet, immer die Zahl der Aktien massiv gesenkt. Und jetzt hat sich das Ganze ja komplett gedreht. Man hat jetzt erstmal teilweise auch Schulden aufgenommen. Aber jetzt will Google Aktien im Wert von 80 Milliarden verkaufen, weil man eben ja seine ganzen massiven Investitionen finanzieren muss. Auch da kommt jetzt Google an Grenzen. Die Cashflows reichen irgendwann nicht mehr aus. Man will ja die Investitionen gegenüber dem Jahr 2026, die 180 bis 190 Milliarden tragen sollen, nochmals deutlich ausweiten. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Paradigmenwechsel. In einigen Jahren werden wir wissen, ob das extrem schlau war oder extrem dumm. Ich glaube, bei Google ist es extrem schlau, meiner Meinung nach. Aber jetzt kurzfristig hat man dadurch halt Gegenwind. Aber was ganz spannend ist, und das da weiß ich auch nicht, ist das so schlau oder nicht, dass jetzt Berkshire Hathaway mit 10 Milliarden einsteigen möchte. Na, das ist ja jetzt auch der neue CEO dort. Ich weiß nicht, hätte das Warren Buffett gemacht? Ich kann es mir nicht vorstellen, ne? Weil die sind ja jetzt schon, sind so minimal zurückgekommen, aber immer noch nahe der Allzeithochs. Die Bewertung ist nicht mehr ganz günstig. Und ich meine, er hat auch auf der letzten Hauptversammlung gesagt, ja, sie haben zwar so viel Cash, aber irgendwann werden die Zeiten kommen, dann können wir das Cash sinnvoll einsetzen und investieren. Aber dass das jetzt bei Alphabet der Fall ist, auf dem Kurslevel, ich glaube, sie haben einen kleinen Discount bekommen, aber finde ich schon erstaunlich. Das ist schon irgendwie so ein kleiner Strategieschwenk, ja. Oder sie sehen Alphabet ähnlich wie Apple damals, dass es halt, ja, ein riesiges Ökosystem ist, die dann bald wieder sehr viel Geld verdient. Wie gesagt, die Google Cloud wächst ja extrem. Gemini läuft sehr gut. Also die haben so viele heiße Eisen im Feuer bei Alphabet. Aber trotzdem, Fakt ist, die großen Tech-Konzerne kommen an ihre Grenzen. Das war ja auch mein Take, ich glaube schon vom letztes Jahr. Das kann ja gar nicht mehr so weitergehen, weil selbst den Großen geht das Geld aus. Ja, aber Jetzt haben sie Schulden aufgenommen und jetzt geben sie eben sogar neue Aktien aus. Ja, also ist doch noch weiteres Geld da. Aber auch das kannst du ja nicht ewig so weiter treiben. Deswegen, ja, aber hat mich auf jeden Fall gewundert. Ich guck mal gerade, was die Aktie jetzt vorbörslich macht. Die war heute Morgen so 1-2% der Minus. Die Verwässerung ist auch so auch nicht extrem. Ne? Also ist auch nichts Dramatisches. Aber trotzdem, ne, wir sind jetzt von Aktienrückkäufen, also von einer negativen Verwässerung sind wir jetzt doch weit entfernt. 2,4% im Minus die Alphabet-Aktie. Ne?
Ja, genau. Aber wie, man darf halt bei Alphabet auch nicht die letzten 12 Monate dann vergessen. Ich sage das immer wieder, weil manche dann wieder Panik haben. Hey, jetzt sind zuletzt andere Aktien gestiegen aus dem Tech-Sektor, Alphabet. Jetzt ja. Halt mal ein paar Tage nicht. Aber ich meine, zoomt mal ein kleines bisschen raus. Also diejenigen, genau. Die länger als ein halbes Jahr mit dabei sind, die dürfen sich hier über dicke Gewinne im Nachgang jetzt freuen.
Und genau, ganz schnell jetzt noch, weil mir rennt die Zeit weg. Hewlett Packard Enterprise, die bauen ja auch hier Server und so weiter. 40% Umsatzwachstum auch deutlich über Konsens. Ich glaube nicht ganz so krass wie bei Dell, aber auch Umsatz und Ergebnis deutlich drüber. Und vor allen Dingen auch der Ausblick, sowohl aufs Q3, da liegt man auch deutlich über dem Konsens, als auch fürs Gesamtjahr ist echt stark. Und Networking-Umsatz plus 142%, Data Center plus 233%, wobei das immer noch ein sehr kleines Segment ist. Also da feuern sie auch aus allen Rohren, muss man einfach sagen. Und die Aktie ist jetzt heute Morgen auch knapp 30% im Plus. Also da bin ich halt auch gar nicht dabei. Ich dachte ja eher, die leiden dann doch eher darunter, dass die Speicherpreise so gestiegen sind, sie können nicht alle Kosten weitergeben und so weiter. Also das ist schon der Wahnsinn, naja.
Sieht nicht so aus. Vielleicht hat auch Donald Trump irgendwas über Hewlett Packard gesagt, so wie es bei Dell dann der Fall war. Ja. Aber genau im Software-Sektor, man muss es einfach nochmal hervorheben, es war Riesen-Party-Stimmung. Was ich aber davor, was du noch so ein bisschen nicht mit angesprochen hast, ist tatsächlich, ja, einige sind sehr stark gewachsen. Wir haben aber auch einige, die jetzt noch nicht so arg die Party mitgemacht haben. Da muss ich auch nochmal unsere deutsche SAP so ein bisschen mit davor heben. Und viele von euch wissen, ich bin lange Zeit auch einer der größten Kritiker von SAP gewesen, vor allem in der Hype-Phase, weil ich damals auch gesagt habe, also das steht für mich in keinem Verhältnis so mit den Erwartungen und dann oft auch keine guten Quartalszahlen geliefert. Genauso jetzt aber eben der Schwenk in die andere Richtung, weil wir reden jetzt hier von einem Unternehmen, das jetzt mittlerweile bei einem Forward-KGV 23,5 angekommen ist, einem EV-EBIT von 19, die aber in den nächsten Jahren hier im Schnitt um ja zwischen 12% und 15% wachsen sollen, also wirklich extrem starke Aussichten. Und die haben zum Beispiel nicht so diesen großen Bounce jetzt zuletzt mitgemacht, wie es jetzt ServiceNow dann hatte, weil ServiceNow ist jetzt von ihrem Tief schon ja so mittel zweistellig angewachsen. Das ist bei SAP noch nicht so der Fall gewesen. Die hatten jetzt mal so die letzten paar Tage mal so eine ganz gute Gegenbewegung, aber so in the long run stellt sich natürlich die Frage, ja, also was ist da noch drin? Und was ich da eben nochmal hervorheben möchte, ist jetzt die aktuelle Berichtssaison. Denn wenn wir uns jetzt mal nochmal so das Ganze so ein bisschen Revue passieren lassen, die meisten Softwarekonzerne, die haben ja sogar eher positiv überrascht. Salesforce muss man da nochmal hervorheben, die mehr Wachstum hatten, als man es ihnen eigentlich zugetraut hätte. Da hat ihnen eben nur so ein bisschen der vorsichtige Ausblick so das Ganze verhagelt. Aber ich finde, es war jetzt nochmal wirklich in der Berichtssaison sehr gut zu sehen, dass also alle Unternehmen, also aus dem Software-Sektor, es war, war eine große Enttäuschung mit dabei? Also mir würde jetzt auf Anhieb keiner einfallen, oder? Also,
nicht Workday. Intuit hatte halt ein bisschen enttäuscht, ne?
Ja, bei Intuit aber muss man natürlich sagen, das ist natürlich eine ganz spezielle Nische, die da bedienen, also mit den Steuern. Aber wenn wir jetzt mal wirklich so diese klassischen sagen, wie SAP, die ERP bedienen, dann ServiceNow, die sozusagen eben ja so alles so ein bisschen im, also die Plattform der Plattform sind, oder auch eben Salesforce und CRM, also die, wo so sozusagen das Rückgrat der Unternehmen sind, die haben eigentlich allesamt eher positiv den Markt überrascht. Cybersecurity hat das Ganze nochmal unterstrichen. Cybersecurity-Unternehmen sind ja noch besser gelaufen, du hast es vorher gesagt, also CrowdStrike, eine Cloudflare, die extrem gut gelaufen sind, oder so Unternehmen wie Rubrik, die wir auch schon mal vorgestellt hatten, die sind ja brutalst gelaufen. Ja. Und ich persönlich glaube tatsächlich, dass noch lange nicht das Ende der Fahnenstange hier erreicht ist, weil wenn man sich auch anschaut, bei einer ServiceNow, also so zu alten Höchstzeiten, da sind natürlich noch also Welten dazwischen, also trotz dieser starken Erholung, also eine ServiceNow, die war mal in den Höchstzeiten bei $225, jetzt aktuell ist sie bei 127, also da reden wir immer noch von einem mittleren zweistelligen Verlust zum aktuellen Zeitpunkt, ja, also da muss man schon sagen, also der Sektor bietet für mich noch wirklich einiges an Aufholpotenzial und gerade diese drei, die also sozusagen das Rückgrat der Unternehmen sind, die sind für mich auch diejenigen, die ich da so mit am interessantesten finde, weil sie für mich einfach in der Berichtssaison gezeigt haben, dass es hier eigentlich kein Vorbeikommen an ihnen gibt. Aber dazu könnt ihr auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Setzt ihr da jetzt auch auf einen großen Turnaround? Seid ihr da ebenfalls der Meinung? Schreibt uns das gerne mal unten in die Kommentare rein. Dann würde ich sagen, wir haben es geschafft. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und würden uns auch freuen, wenn ihr nächsten Samstag wieder mit einschaltet. Deswegen macht's gut.
Ciao.